Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In dieser Woche ist Johann Baptist Metz im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Begründer der neuen politischen Theologie galt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er hätte bestimmt einiges zum heutigen Datum zu sagen gehabt, denn am 8. Dezember 1869 begann das erste Vatikanische Konzil, einberufen von Papst Pius IX. Rund 770 Kardinäle und Bischöfe berieten 10 Monate über die theologische und politische Ausrichtung der katholischen Kirche. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der Bedeutung des Ersten Vatikanums und den Folgen, die bis heute zu spüren sind. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Priester und emeritierten Professor für Dogmatik an der Universität München, Peter Neuner. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Neuner, wie würden Sie jemandem, der mit Kirchengeschichte nicht so ganz vertraut ist, als Vorwort zu unserem Gespräch sozusagen kurz und knapp sagen, warum das Erste Vatikanische Konzil so bedeutend war?
Das Erste Vatikanische Konzil hat zunächst einmal Antworten gegeben auf die Herausforderungen, vor denen sich die Kirche im 19. Jahrhundert gestellt sah. Man hatte den Eindruck, nur eine Neubetonung der Autorität und des Gehorsams kann unsere Welt vor dem Zusammenbruch und dem Untergang retten.
Sie beschreiben in Ihrem Buch »Der lange Schatten des Ersten Vatikanums«, wie das Konzil die Kirche noch heute blockiert. Unter anderem, welche Bedeutung die Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert bekommen hat, weil sie anfing, sich damit zu beschäftigen, wie etwas geworden ist. Und deswegen taucht Michael Hollenbach für uns ab in die Geschichte vor dem Konzil und beschreibt uns noch einmal, wie es dazu gekommen ist.
Die Französische Revolution von 1789 legt die Basis für die Verunsicherung des Katholizismus im gesamten 19. Jahrhundert. Gesellschaftspolitisch gerät die Kirche in die Defensive, erläutert Hubert Wolf. Er ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster.
Die Kirche wird eigentlich abgeschafft. Man schafft ja sogar die christliche Zeitrechnung ab. Also alles, was an Christentum erinnert, muss weg. Die Kirchtürme werden abgeschossen, damit nichts höher ist als die Mairie, als das Bürgermeisteramt. Ein massiver Angriff auf den Glauben, intellektuell durch die Aufklärungsphilosophie, aber auch faktisch durch die Revolution, die eine solche Eigendynamik entwickelt, dass die Kirche eigentlich weg soll.
Geprägt von dieser Abwehrhaltung gegen den Säkularismus ist auch Kardinal Giovanni Maria Mastai Ferretti, als er am 16. Juni 1846 zum Papst gewählt wird. Als Papst Pius IX. Gilt er nicht unbedingt als ein Liberaler, aber zunächst als Reformer. Doch die europäischen und besonders auch die italienischen Unruhen von 1848 hinterlassen bei Pius IX. Nachhaltige Wirkungen. Manche sprechen von einem Trauma.
Die revolutionären Ereignisse 1848, das hat ihn schon dazu gebracht, solche Revolutionen als Folge des Liberalismus und ganz pauschal der Moderne zu bewerten. Auf diese Weise kommt so ein Konglomerat bei Pius IX. Zusammen. Er denkt also weniger politisch als eher theologisch, nicht? Also der Liberalismus ist eine Bedrohung für die Ordnung der Welt und natürlich auch eine Bedrohung des Glaubens.
Sagt Bernward Schmidt, Professor für Kirchengeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. »1854 erhob Papst Pius IX. Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens zum Dogma. Dabei geht es übrigens nicht etwa um die Lehre von der Jungfrauengeburt, sondern darum, dass Maria ohne Makel geboren sei, frei von der sogenannten Erbsünde. Die nächste päpstliche Positionierung, der Syllabus Errorum, eine Enzyklika von 1864 über die verwerflichen Zeitirrtümer.«
Wenn man sich den Syllabus anschaut, dann ist das eine lange unsystematische Liste von 80 Artikeln. Da kommt also sowohl die hohe Theologie vorbei, als auch die Frage nach der politischen Ordnung Italiens, also die Frage nach dem Kirchenstaat letzten Endes, dessen Bestehen ja im Jahr 1864 schon mehr als zweifelhaft war.
Der Papst wendet sich mit dem Syllabus entschieden unter anderem gegen die Religionsfreiheit, gegen Demokratie und Rationalismus. Er grenzt sich gegen außen, aber auch gegen innerkirchliche Reformgeister ab. Hubert Wolf benennt das Positive dieser Strategie.
Dieser neue Identitätsfindungsprozess in Abgrenzung zu dieser verdammten Moderne. Ja? Wie funktioniert der? Das führt zu einer veränderten, traditionellen Kirche. Und jetzt Matt Hobsbawm gesagt, wenn die Tradition bestimmte Engen nicht hergibt oder Identitätspunkte, dann erfindet man sie. Invention of Tradition. Und insofern glaube ich, dass dieses ganze Modell der Invention of Tradition, der Erfindung einer Tradition, eine ganz großartige Leistung der katholischen Kirche ist. Denn es ist tatsächlich gelungen, die Kirche zu stabilisieren und eine Verkirchlichung herzustellen, die wir vorher nie gehabt haben.
Die Zeit vor dem Ersten Vatikanischen Konzil ist geprägt von dem Weg in eine Art Wagenburg der Antimoderne.
Die Moderne geht einher mit Religionskritik, zum Beispiel historisch-kritischen Denken auch in der Theologie. Die Moderne geht einher mit theologischen Strömungen, die zeitgenössische Philosophie und die Anfragen der Philosophie an die Theologie aufzunehmen versuchen. Da wird's für Pius IX. Sehr, sehr schwierig. Da sieht er den Glauben in Gefahr.
Und beruft deshalb am 29. Juni 1868 das erste Vatikanische Konzil ein.
Und das beginnt dann genau heute vor 150 Jahren. Im Studio ist der emeritierte Professor für Dogmatik Peter Neuner. Sie zitieren in Ihrem Buch über das Erste Vatikanum Heinrich Heine: Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Bringt diese Ansicht auf den Punkt, wovor die katholische Kirche Angst hatte?
Ja, noch mehr Angst bestand davor. Was wird aus diesen Idealen der Neuzeit, der Moderne, sprich der Aufklärung? Und die Französische Revolution bot ein abschreckendes Beispiel, wie diese hohen Ideale umschlagen können in ihr Gegenteil. Und so war man überzeugt, und das war die Hauptherausforderung, vor der sich Pius IX. Und die mit ihm in Übereinstimmung stehenden Bischöfe sahen, nur die Bekräftigung von Autorität und die Forderung von Gehorsam kann wieder eine menschenwürdige, eine rechte Gesellschaftsordnung heraufführen, die diesen Herausforderungen, die diesen Schwierigkeiten Widerstand leisten kann.
Das klingt aus heutiger Sicht gesehen ganz schön hart und absolut.
Ja, natürlich. Und die Äußerungen, die wir von den Päpsten im 19. Jahrhundert hören und lesen, sowohl Pius IX. Als auch schon der Vorgänger Gregor XVI., die können wir nur mit Erschrecken zur Kenntnis nehmen. Wie hier Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, demokratische Ordnung, wie dies alles mit göttlicher Ordnung unvereinbar zurückgewiesen wird. Im Zweiten Vatikanum sind diese Dinge, die diese Päpste im 19. Jahrhundert verworfen haben, mit hohen Worten zum Ideal auch der Kirche erklärt worden.
Autorität, Gehorsam und Souveränität wurden zu Kernbegriffen des Ersten Vatikanischen Konzils, und das liegt vor allem an dem Unfehlbarkeitsdogma, das mit diesem Vatikanum vor allem verbunden wird, wie Michael Hollenbach beschreibt, der unter anderem mit dem Kirchenhistoriker Bernward Schmidt gesprochen hat.
Unfehlbarkeit ist keine persönliche Eigenschaft des Papstes,
betont der Eichstätter Kirchenhistoriker Bernward Schmidt.
Das hätte sozusagen eine radikale Pressure Group auf dem Konzil gerne festgelegt. Aber die Überschrift über dem entsprechenden Kapitel heißt dann schließlich auch das unfehlbare Lehramt des Papstes. Also keine persönliche Eigenschaft, sondern das Lehramt des Papstes ist unfehlbar.
Der Regensburger Bischof Ignatius von Senestrei gehörte damals zu den vehementen Befürwortern des Unfehlbarkeitsdogmas, doch die meisten deutschsprachigen Bischöfe waren dagegen. Sie befürchteten einen Missbrauch des kirchlichen Lehramtes.
Diese Minderheit wollte auch gar nicht die Unfehlbarkeit an sich komplett verhindern. Der entscheidende Punkt für sie war eher die Frage: Definiert der Papst jetzt ein Dogma völlig losgelöst von allen Bindungen? Oder bleibt er eben an die Kirche gebunden? Und das heißt vor allen Dingen, muss er die Bischöfe etwa befragen? Müssen die Bischöfe zustimmen? Das waren die viel entscheidenderen Fragen für die Minderheit.
In den vorbereitenden Sitzungen stimmte rund ein Fünftel der Konzilsväter gegen das Dogma. Doch zur eigentlichen Abstimmung am 18. Juli 1870 reisten 57 Gegner vorzeitig ab, um nicht vor den Augen des Papstes gegen ihn zu stimmen.
Schließlich wurden als Bedingungen formuliert, dieses berühmte Ex Cathedra, also der Papst spricht als Hirte und Lehrer aller Christen. Er spricht als höchste apostolische Autorität. Und er entscheidet ganz ausdrücklich, dass eine bestimmte Glaubens- oder Sittenlehre wirklich von der ganzen Kirche festgehalten werden muss.
Die geistliche und innerkirchliche Autorität des Papstes wurde damit eindeutig gestärkt.
Es gab Strömungen, die geglaubt haben oder auch gehofft haben, dass man jetzt jeden Tag eine unfehlbare Entscheidung des Papstes bekommen würde. Und dass die Katholiken also damit eine hohe Sicherheit für ihr Leben und für ihren Glauben bekommen würden. Das hat sich so natürlich nicht bewahrheitet.
Denn seit dem Ersten Vatikanischen Konzil wurde nur einmal von dieser Ex-Cathedra-Entscheidung Gebrauch gemacht. 1950 verkündete Papst Pius XII. Das Dogma von der Aufnahme Mariens in den Himmel.
Herr Neuner, warum hat es denn in den fast 150 Jahren nach dem Ende des Ersten Vatikanischen Konzils nicht mehr solche Ex-Cathedra-Entscheidungen gegeben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Mir scheint, man muss das am ehesten so erklären, dass es insgesamt in der Unfehlbarkeitserklärung des Papstes nicht so sehr darum gegangen ist, die ursprüngliche apostolische Botschaft unverfälscht zu bewahren, sondern man wollte eine möglichst umfassende Autorität definieren und eine umfassendere als eine unfehlbare Autorität, eine Instanz, die diese Autorität hat, lässt sich nun mal nicht denken.
Kann man sagen, dass auch wenn es nicht mehr Ex-Cathedra-Entscheidungen gab, das Papstamt in den folgenden Jahrzehnten durch die Art, wie seine Schriften und seine Worte interpretiert wurden, eine Aura der Unfehlbarkeit, ein Flair der Unantastbarkeit entwickelt hat, die Kritik und Abweichung schwierig bis vielleicht sogar unmöglich gemacht haben?
Ja, genau das war die unmittelbare Konsequenz. Alles, was vom Papst kam, eventuell auch alles, was von römischen Dikasterien, von der römischen Kurie kam, wurde mit einer Aura der Unüberbietbarkeit, der Hingabe eines religiösen Gehorsams verbunden. Und das machte die Diskussion oft sehr schwierig. Auch in der Theologie war es dann die römisch vorgegebene Richtlinie. Was vom römischen Lehramt entschieden ist, ist nicht mehr der Diskussion anheimgegeben, sondern das ist durch Autorität, durch göttliche Autorität letztlich bekräftigt und bestätigt.
Herr Neuner, wie war kurz nach dem Konzil eigentlich das Verhältnis zum Staat? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Könige und später Parlamente einen unfehlbaren Papst eher als Bedrohung angesehen haben, oder?
Oh ja, das war vor allem dann von Bismarck her so gesehen. Es kam zum Kulturkampf, der dann allerdings nicht zugunsten des preußischen Staates und zu Bismarcks Intentionen ausgegangen ist. Man muss ja bedenken, noch bestand der Kirchenstaat, wenn er auch im Zusammenbrechen war und auch nachdem er zusammengebrochen war, haben ja die Päpste den Anspruch auf den Kirchenstaat weithin erhoben. Es war der Eindruck, der Papst ist souverän eines fremden Staates und gerade durch seine Unfehlbarkeit ist er absolutistischer König, absolutistischer Monarch, mehr herausgehoben und absoluter als irgendein anderer absoluter Monarch in unserer Welt, in unserer Geschichte. Und die Bischöfe erschienen mehr durch die Primatsäußerungen als durch die Unfehlbarkeitserklärung, als seine Delegierten, seine Beamten. Und so stellte sich tatsächlich die Frage für die Staaten in Deutschland, ob eigentlich ein Bischof als Beamter des Kirchenstaates, loyaler Bürger des preußischen Staates oder des Bayerischen Königreiches sein kann. Es stellte sich die Frage der Loyalität der Bischöfe und sie waren massiv herausgefordert.
Und das Unfehlbarkeitsdogma war nicht die einzige Entscheidung des Konzils, die die katholische Kirche bis heute prägen sollte, wie Michael Hollenbach aufzeigt.
Wichtiger als das Dogma der Unfehlbarkeit war womöglich das Jurisdiktionsprimat des Papstes. Das Konzil beschloss:
Der Papst übt als Nachfolger Petri, Stellvertreter Christi und oberstes Haupt der Kirche die volle, ordentliche, unmittelbare bischöfliche Gewalt über die Gesamtkirche und über die einzelnen Bistümer aus. Dieser erstreckt sich sowohl auf Sachen des Glaubens und der Sitten als auch auf die Disziplin und Kirchenleitung.
Dieses Jurisdiktionsprimat sowie das Unfehlbarkeitsdogma führten zu Abspaltungen, vor allem in der Schweiz und den Niederlanden, aber auch in Deutschland.
Dadurch kam es dazu, dass eine altkatholische Kirche entstanden ist, weil gegen diese zwei Dogmen gab es Widerstände. Und die haben gesagt, das ist eigentlich mit Schrift und Tradition nicht vereinbar. Und die Mütter und Väter dieser Widerstandsbewegung haben gesagt, wir bleiben beim alten katholischen Glauben. So ist auch der Name altkatholisch entstanden.
Erläutert Walter Jungbauer, Sprecher der rund 16.000 Altkatholiken in Deutschland. Aber auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche sind die Auswirkungen des Konzils zu spüren. Michael Seewald ist Professor für Dogmatik an der Universität Münster.
Es wirkt insofern durch, als das erste Vatikanische Konzil den Papst über die Kirche erhoben, ihn ein Stück weit aus der Gemeinschaft der Kirche herausgehoben hat und ihn zum Souverän über der Kirche profiliert hat. Also das erste Vatikanische Konzil hat den Papst zum Monarchen über der Kirche erhoben und aus dieser Souveränitätsspirale wurde bisher kein Ausweg gefunden.
Also ich würde sogar die These wagen, dass das erste Vatikanum viel prägender ist als das zweite Vatikanum.
Sagt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Wir reden zwar ständig über das zweite, aber faktisch ist die katholische Kirche, wie wir sie kennen, wie sie uns begegnet, wo wir auch die Probleme haben, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir stehen eigentlich auf den Schultern des 19. Jahrhunderts. Und das erste Vatikanische Konzil ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs eines großen Prozesses, der im 19. Jahrhundert vor sich gegangen ist.
Meint der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Herr Neuner, in Ihrem Buch beschreiben Sie ausführlich die Folgen des Ersten Vatikanums auch für das Zweite Vatikanische Konzil, das am 11. Oktober 1962 begann. Sie geben Beispiele, warum an manchen Stellen das Zweite Konzil das Erste bestätigt hat. Veränderungen gab es zwar in einer Aufwertung der Laien, dass alle in der Kirche gleich sein sollen, in einer Aufwertung der Ortskirchen, in der Bestätigung von Religionsfreiheit, aber im Kern bleibt es bei der Unfehlbarkeit und einer starken Rolle des Papstes. Wurde also seine innerkirchliche Macht als universale Gewalt und Oberhaupt noch gefestigt?
Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen den beiden Dogmen des Ersten Vatikanums, also dem Universalprimat und der Unfehlbarkeit. Die Diskussion hat sich sehr auf die Unfehlbarkeit konzentriert. Ich meine, das ist nicht unbedingt sachgerecht. Denn kein Mensch rechnet ja im Ernst damit, dass es noch zu unfehlbaren Ex-Kathedra-Erklärungen kommt. Und dagegen die Frage nach der Rechtsordnung, die ist nun tatsächlich vom Ersten Vatikanum in die kirchliche Rechtsordnung unmittelbar übernommen worden. Diese Aussagen, die ja auch eben zitiert wurden, sind in das kirchliche Gesetzbuch, den Codex Juris Canonici, von 1917 aufgenommen worden. Und wir finden sie auch wieder im neuen Codex nach dem Zweiten Vatikanum, also dem kirchlichen Rechtsbuch von 1983. Das ist nach wie vor kirchliche Rechtsordnung. Natürlich hat sich die Kirche deutlich verändert und die Päpste seit Johannes dem 23., der das Zweite Vatikanum einberufen hat, sind in ihrer Amtsführung mit Pius dem 9. und Gregor dem 16. im 19. Jahrhundert natürlich gar nicht zu vergleichen. Das ist eine andere Welt. Aber dennoch, selbst wenn im neuen Kirchenrecht, im derzeit geltenden Kirchenrecht, davon gesprochen wird, dass der Papst sein Amt ausübt in Gemeinschaft mit den Bischöfen, auf die Bischöfe hört. Dort, wo es ernst wird, ist er frei, wie er und ob er und in welcher Weise er den Rat der Bischöfe zur Kenntnis nimmt oder auch aus eigener Machtvollkommenheit entscheidet. Das ist zum Beispiel geschehen, damals 1968 in der verhängnisvollen Enzyklika Humanae Vitae über die Familienplanung. Dies ist in ähnlicher Weise geschehen in den Auseinandersetzungen um die Schwangerenberatung in Deutschland, wo nun die Päpste, auf der einen Seite war es Paul VI., später Johannes Paul II., gegen den dezidierten Mehrheitswillen der Bischöfe entschieden haben und die Bischöfe sich dem beugen mussten.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass die Kirche unter Johannes Paul II. So zentralistisch wie nie zuvor wurde und dass Benedikt XVI. Diesen Weg fortgesetzt hat. War also im Endeffekt doch das erste Vatikanische Konzil immer noch prägend für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts?
Zweifellos. Wir haben dieses Konzil noch nicht so gelesen, dass wir es nun aus dem Geist des Zweiten Vatikanums neu interpretieren müssten. Das Zweite Vatikanum lebt ja in einer völlig anderen geistigen Welt. Nicht mehr die Abkehr, nicht mehr die Zurückweisung, nicht mehr die Verurteilung, sondern die Öffnung auf die Welt. Das Erkennen der Zeichen der Zeit. Papst Johannes der 23. hat aufgerufen, sich auf die Geschichte zu besinnen, die ein Lehrmeister ist, für uns, auch für die Kirche, sodass aus dieser Erkenntnis der geschichtlichen Notwendigkeiten dann auch Notwendigkeiten entstehen für kirchliche Lehre, für die kirchliche Botschaft und für ihre zeitgemäße und menschengerechte Interpretation und Ausführung. Das ist ein ganz anderer Einsatz. Zwischen dem Ersten Vatikanum und dem Zweiten Vatikanum hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die Aufgabe aber nun, auch die Aussagen des Ersten Vatikanums aus dem Blickwinkel, aus dem Licht, aus den Erkenntnissen des Zweiten Vatikanums neu zu lesen, eine Re-Lecture, eine Re-Evaluierung der päpstlichen Dogmen des Ersten Vatikanums vorzunehmen, diese Aufgabe steht noch vor uns und der haben wir uns erst sehr anfanghaft gestellt.
Und stellt sich dieser Relecture, wie Sie sagen, Papst Franziskus, denn unter ihm scheint sich doch etwas zu verändern.
Ja, Gott sei Dank. Papst Franziskus, und das geht nicht leicht, der stößt hier auf erheblichen Widerstand, bemüht sich, die Kirche erstens zu dezentralisieren. Im Ersten Vatikanum war alle Macht beim Papst, also ganz zentralisiert. Papst Franziskus gibt sehr viele Aufgaben, sehr viele Entscheidungsbefugnis an die Regionen, an die Bischofskonferenzen zurück und erwartet von hier aus Entscheidungen und auch Anregungen, die in der Gesamtkirche dann fruchtbar gemacht werden können. Das ist in der Amazonas-Synode nun in exemplarischer Weise geschehen und das wird ganz sicher im sogenannten synodalen Weg hier in Deutschland auch so geschehen müssen, dass von der Region aus den einzelnen Bezirken nun neue Anregungen kommen, die dann in geeigneter Weise für die Kirche als Ganze dann rezipiert werden können oder dass auch unterschiedliche Formen, unterschiedliche Realisierungen des einen kirchlichen Rechts in unterschiedlichen Regionen möglich sind. Warum sollte man sich nicht vorstellen können, dass das kirchliche Gesetzbuch eine Rahmenordnung darstellt, in die hinein dann in den einzelnen Regionen unterschiedliche konkrete Regelungen stattfinden können und stattfinden müssen?
Aber wäre es auch möglich, dass die konservativen Kräfte, die gerne in den alten Machtstrukturen verharren, die katholische Kirche doch so beibehalten, wie sie jetzt ist, oder vielleicht sogar wieder zurückführen zu ihren früheren Ursprüngen?
Ja, wir erleben das ja, dass es gewollt wird. Die Frage ist, ob sie sich durchsetzen können. Ich hoffe sehr, dass es möglich sein wird, die Anregungen des Papstes für eine Dezentralisierung, für eine Regionalisierung, für konkrete Herausforderungen, die eben auch von unten kommen und nicht nur eine Willensbildung stattfindet von oben nach unten, Frucht tragen, dass sie sich durchsetzen können. Natürlich steht der Papst auch in der Situation, dass er hier ganz massiven Widerspruch erfährt.
Glauben Sie, dass es einmal vielleicht ein drittes Vatikanisches Konzil geben wird, das die katholische Kirche grundlegend verändern könnte?
Es gibt Stimmen, die darauf hoffen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich mir wünschen würde und wünschen wollte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein drittes Vatikanisches Konzil eben auch durch die Mehrheitsverhältnisse, nicht zuletzt in der Kurie, wieder sehr viel mehr vom Geist des Ersten Vatikanums wieder aufgreift und realisiert und sich eine ideale Einheit vorstellt, wie sie das Erste Vatikanum glaubte, umschreiben zu können und festzuhalten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ein solches Konzil dann laufen würde. Ich wäre nicht ohne Sorge, dass es wieder in konservative Bahnen zurückfallen wird. Denn es ist ja nun zweifellos für jemanden, der für die Einheit der Universalkirche verantwortlich ist, das Amt universalkirchlicher Einheit lebt und das ist ja nun mal die Aufgabe der römischen Kurie, natürlich sehr viel leichter, sich eine Einheit im Sinne des Ersten Vatikanums vorzustellen, als eine höchst differenzierte und vielgestaltige Einheit mit vielen Zentrifugalkräften, wo es schwierig ist, das Ganze eben zusammenzuhalten.
Der Priester und emeritierte Professor für Dogmatik an der Universität München, Peter Neuner. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ausführlich können Sie seine Recherchen und Thesen nachlesen in dem Buch »Der lange Schatten des Ersten Vatikanums – Wie das Konzil die Kirche noch heute blockiert«, erschienen im Herder Verlag.